Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski.
Das ist unser Podcast Nummer 270 vom 13. Mai 2020. Ja. Und heute das Ganze auch mal aus einer richtigen Sprecherkabine hier von MUX TV. Was haben wir vor? Ein langes Gespräch mit einem der beliebtesten Moderatoren, das ist er ohne jede Frage. Ein Mann, der für mich immer sehr perfekt wirkt und gerade das ist das Ungewöhnliche bei Sportkommentatoren und Moderatoren. Sein Begleiter ist ständig Lothar Matthäus. Ich glaube, die beiden kommen aber sensationell miteinander aus. Sie moderieren das Topspiel bei Sky und besondere Herausforderungen warten ja auf die beiden. Und dieses und noch viel mehr hört ihr jetzt in unserem extra langen Interview.
Danke, dass du dabei hilfst, dich und andere zu schützen. Auch bei deinem IKEA-Besuch ist Sicherheit für uns das Wichtigste. Informiere dich daher bitte vorher auf IKEA.de über alle Sicherheitsmaßnahmen. Oder du bestellst weiterhin online über Click und Collect. Bis bald im Einrichtungshaus oder auf IKEA.de.
Heute mein Gesprächspartner bei Herz, Seele, Ball, ein lieber Kollege Sebastian Hellmann. Sebastian, ist es richtig, dass ich dich in der Stadt antreffe, die bald in der ersten Liga spielt?
Ja, so sieht's aus. Erstmal hallo, Uli. Ich bin in Bielefeld und das ist meine Heimatstadt. Und der Aufstieg steht kurz bevor, so denn alles so stattfindet, wie sich die DFL und die Bundesliga und ja, Sky sich das am Ende auch vorstellen. Und dann denke ich doch mal, dass es demnächst in der nächsten Saison ein Topspiel geben wird, Arminia Bielefeld gegen, keine Ahnung, Schalke, Dortmund, Bayern. Also ich setze drauf.
Es würde mich so freuen, weil du musst wissen, ich mache diesen Beruf ja schon ein paar Jahrzehnte und so meine allerersten Berührungen mit dem Profifußball, mit der Bundesliga als Sportreporter hatte auch immer was mit Arminia Bielefeld zu tun. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern, das stand zur Halbzeit 1:1, fand in Dortmund statt. Und wie ging es aus, Sebastian?
1:11. Ich war im Stadion.
Nein,
Bielefeld,
ehrlich?
Bielefeld hat 1-0 geführt, wenn ich das so sagen darf.
Und erste Halbzeit die bessere Mannschaft.
Ja, ich stand im Dortmunder Block, das wollte ich gerade erzählen und so ein bisschen verhuscht mit meinem Arminia-Trikot, aber das war okay, weil ich noch relativ klein war. Und dann haben die Dortmunder mir auf die Schulter geklopft zur Halbzeit und haben gesagt, das ist die beste Mannschaft, die bis jetzt hier gespielt hat in den ersten 45 Minuten. Ich muss dazu sagen, dass Olli Isovaro, der finnische Nationaltorhüter, damals zwischen den Pfosten von Arminia Bielefeld stand und 13 von den 11 Toren sozusagen selbst verschuldet hat. Es war ein grausamer Tag.
Und so verrückt kann Fußball sein. Das ist ja das Schöne daran. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Zweifel liegen ja immer noch über der gesamten Situation. Bist du zuversichtlich, dass wir diese Bundesliga-Saison tatsächlich in der ersten und zweiten Liga zu Ende gespielt bekommen?
Kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es jetzt am Wochenende eine gute Chance gibt, dass der erste Spieltag erstmal so über die Bühne geht und alle sich so ein bisschen eingrooven. Also was ist mit den Masken auf der Bank? Das wird ja alles noch diskutiert. Was ist mit den neuesten Tests, die es ja jetzt weiterhin gibt? Bis dahin gibt es auch mal Antikörpertests, um zu testen, wer war denn eigentlich schon krank von den Spielern und hat schon Antikörper? Das wäre ja auch immerhin mal eine Einheit, die man mit berücksichtigen könnte, damit man weiß, wer vielleicht immun ist. Aber das jetzt sicher zu sagen, dass das zu Ende gespielt wird, glaube ich, kann keiner, weil dafür ist es alles noch zu instabil. Sehe jetzt Dresden, wenn das jetzt, keine Ahnung, den Gladbachern passiert und noch einem weiteren Bundesligisten, dann muss man ja schon ernsthaft drüber nachdenken, wie es dann weitergeht, je nachdem, wie das Gesundheitsamt dann reagiert. Also das jetzt wirklich vorauszusagen, ist schwierig. Ich hoffe es, aber naja, we will see.
Das ist in der Tat eine reine Gefühlssache und selbst die Experten wissen das nicht so ganz genau. Und wir sind auf diesem Sektor logischerweise keine Experten. Wird es in deiner Laufbahn das erste Geisterspiel sein, das du am Wochenende betreust?
Also wir sind ja im Studio, Lothar Matthäus und ich. Wir hatten ja schon das Spiel ohne Zuschauer in Paris, das Achtelfinale gegen den BVB. Und ich glaube, ich habe schon mal eins gehabt, das war irgendeine Sperre im DFB-Pokal von einer Mannschaft. Da kann ich mich ja, um ehrlich zu sein, nicht mehr dran erinnern. Ich war in jedem Fall noch nicht in einem Stadion, wo die Zuschauer ausgeschlossen waren. Deswegen ist das für uns auch neu. Und ich fürchte fast so ein bisschen, dass sich alle etwas zu viel erhoffen von dem, was jetzt passiert an den Wochenenden. Also die spielen Fußball, ja. Alles andere muss man dann mal unter diesen besonderen Voraussetzungen sehen, wie das so wirkt. Ne? Auf uns, auf die Fans, auf die Zuschauer, auf die Leute zu Hause. Christian Seifert, der DFL-Chef, hat ja von Notbetrieb gesprochen. Notbetrieb Fußball-Bundesliga. Ich glaube, dass es die Vokabel ganz gut trifft.
Aber ihr werdet das jetzt für den Rest der Saison beim Topspiel immer so machen, dass ihr im Studio seid und es gibt dann einen Kollegen, Kollegin, die im Stadion ist?
Genau, genau. Also wir finden in dem Hygienekonzept da keinen Platz, was ja auch völlig okay ist von der DFL. Und ein Interviewer von Sky wird dann da sein, der in einem Abstand, also mit einer Angel, dann Interviews macht. Je nach Stadion ist er dann mal auch auf der Tribüne platziert oder im Stadion mit einer langen Angel und dann, da werden vernünftige Interviews gemacht. Natürlich, wie das mit der Emotion ist, wenn man mit so viel Abstand, ich meine, du weißt ja selber, wie es ist, du hast es schon so lange gemacht und mit so vielen Leuten gesprochen und du weißt ja, was auch Nähe bedeutet, wenn man dem anderen so ein bisschen in die Augen schauen kann und sieht, was so passiert emotional. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben dann einen Mann oder eine Frau vor Ort.
Also ich bin auch sehr gespannt. Ich darf am Samstag bei Hoffenheim gegen Hertha ran. Und
mit Jens Lehmann.
Genau, als, gibt eine Menge Themen, einem neuen Trainer.
Also, da drücke ich dir die Daumen.
Ja,
das wird, glaube ich, ein cooles Spiel.
Es gibt natürlich schon eine Menge Scherze jetzt so im Internet, bei Twitter und so weiter. Also beispielsweise, dass Klinsmann Lehmann damals schon den Zettel gegeben hat, wie er bei Hertha jetzt weiterarbeiten muss und so weiter. Aber das gehört dazu, finde ich. Meinst du, der Jens kann das vertragen?
Also Jens Lehmann
ist ein spezieller Mensch.
Ich schätze ihn aber auch genau dafür, dass er so ist. Er sagt halt seine Meinung und die ist auch oft kontrovers, und aber er steht halt immer dazu, das muss man auch sagen. Und er ist auch deswegen immer besonders auch in unseren Sendungen gewesen und auch in dem, was er jetzt sagt zu Zuschauern in den Stadien, letztendlich kann man auch ihm immer folgen, rein theoretisch. Ne? Also warum nicht ein paar tausend Zuschauer in eine riesen Arena lassen, irgendwann mal. Also jetzt nicht an Spieltag 1, 2, 3 oder 4. Aber rein logistisch ginge das natürlich. Das muss man schon sagen. Aber er ist halt wirklich besonders. Und wenn die Hertha danach sucht, und ich meine, wenn jemand einen anderen Ansatz hat und daraus was entsteht, ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also ich mag ihn als Typ, weil er eben ein Typ ist.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, liegt jetzt aber keine Ahnung wie lange zurück, da habe ich dem Jens Lehmann mal, da war noch ein ganz junger Bursche, und habe ihm den Tipp gegeben, was wir Reporter im Grunde genommen nicht so gerne mögen, Gegenfragen. Und da war ein Europapokalspiel, UEFA-Pokalspiel, Kerkrade gegen Schalke. Und dann kam ein Kollege von der ARD und befragte Jens Lehmann. Und eine der Fragen lautete unter anderem, sagen Sie mal, was kriegen Sie denn für eine Prämie heute, dass Sie eine Runde weitergekommen sind? Und dann, ich konnte jubeln innerlich, stellte Jens die Gegenfrage, was bekommen Sie denn dafür, dass Sie hier die Fragen stellen? Und der Kollege wollte dann witzig antworten und sagte 10.000 Euro, und Jens Lehmann sagte zu viel. Das sind die Gespräche, die ich mag im Fußball.
Ja, ich hatte ihn mal in der Sendung als Experten, das ist schon lange her, da haben wir eine Sendung gemacht in Mainz, alle Spiele, alle Tore, also wo das alles nochmal zusammengefasst wird, und das hat 60 Minuten gedauert, und Jens Lehmann hatte irgendwann das Gefühl, dass ich nicht vernünftig ihn eingebunden habe, besser gesagt einen kleinen Scherz auf seine Kosten gemacht habe, weil ich ihn nochmal darauf angesprochen hatte, wie das war, als er damals einem Fan die Brille klaute, weil es eine ähnliche Szene in Mainz gab. Daraufhin hat er, ich glaube, die letzten 30 Minuten nur noch mit Ja oder Nein geantwortet. Und das war eine schwierige Sendung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hatte mal eine solche Situation mit Boris Becker, als ich ihn auf eine Waage stellen wollte. Aber das war vielleicht.
Du hast ja viele gute Ideen gehabt, das muss ich sagen.
Also ich muss dazu immer sagen, dass Boris am Nachmittag dieses Tages in Wimbledon auf dem Tribünendach gesagt hatte, er hat eine Wette gemacht mit Patrick Kühnen. Wer am Ende des Jahres leichter ist, der gewinnt die Wette und muss irgendwie ein großes Abendessen bezahlen. Hat er selber erzählt. Deswegen habe ich gedacht, so, jetzt stellt ihr beide euch mal auf die Waage und dann können wir das irgendwann mal abschließen, das Thema. Aber der hat auch nicht mehr mit mir gesprochen. Müssen wir ertragen, ja, manchmal sowas.
Ja, so ist es halt.
Ja, ich fand es lustig und im Nachhinein
auch. Lieber einen Freund verlieren, als einen guten Gag auslassen.
Ja, das ist ein bisschen zweifelhaft. Aber ich weiß, was du meinst. damals. Sag mal, wie hat das eigentlich bei dir alles angefangen, so mit dem Fußballreporter oder Moderator sein? Das ist immer für meine Hörer ganz spannend.
Ja, ich, wie gesagt, bin ja in Bielefeld geboren und war eigentlich immer auf der Alm, also auch mit meinem Dad bei den großen Spielen 1860 München, 4-0 Relegation auf der Alm. Dann wurde mir versprochen, dass wir nach München fahren, nach dem 4-0 aber nicht mehr. Da haben wir 0-4 verloren, das Rückspiel dann nochmal 0-2, sind also nicht aufgestiegen. Seitdem liebe ich den Fußball, liebe ich Arminia Bielefeld. Bin dann nach Köln gegangen zum Studieren, habe da Sport und Medien studiert und habe dann eine Studentenstelle in der Sportschau bekommen bei einer legendären Dame, die hieß Maria Weisbart. Gott hab sie selig, und habe Sendungen archiviert, also aufgeschrieben, sekündlich, wer wann welches Tor geschossen hat und was in der Sportschau alles so passiert ist. Und das war 1990 und dann durfte ich da so kleine Filme zusammenschneiden, also Matz-Redakteur heißt das dann, wenn man dafür sorgt, dass die Reporter die richtigen Längen und die richtigen Szenen in ihren Beiträgen haben. Und dann ging es so weiter, bin ich Interviewer geworden, dann habe ich eine kleine Sendung moderiert beim WDR, dann hat mich Marcel Reif damals zu RTL geholt, da habe ich Champions League gemacht und Boxen und Formel 1. Und irgendwann rief mich dann unser Chef oder Ex-Chef Carsten Schmidt an von Premiere World, jetzt Sky, und dann bin ich zu Sky gegangen. Da bin ich jetzt seit 1999.
Also ein ganz, ganz klassischer Weg. Lass uns noch mal ein ganz anderes Thema mal kurz einschlagen. Viele Menschen träumen davon, das ist ganz normal, wenn man das ganze Jahr über arbeitet, in Urlaub zu fahren. Wie ist das bei dir in diesem Jahr?
Ach, das ist eigentlich, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, jetzt wo du es fragst, muss ich sagen, Uli. Also ich kann mich jetzt erstmal, wenn ich es aus meiner persönlichen Sicht betrachte, erstmal sagen, dass ich froh bin, dass jetzt in meinem Umfeld so Family, meine Mama sitzt gerade neben mir, dass alle fit sind und keiner wirklich ernsthaft krank geworden ist. Und der Rest, also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich mich freue. Also ich finde jetzt die Zeit okay, weil sie so ist, wie sie ist und man auch viele andere Dinge machen kann. Und aber ich denke jetzt gar nicht an Urlaub, irgendeine freie Zeit oder sowas. Also da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also irgendwann freue ich mich vielleicht, wenn ich wieder irgendwie mit meiner Frau oder mit meiner Family irgendwo hinfahren kann. Aber um ehrlich zu sein, im Moment kein Gedanke.
Hast du denn so etwas wie ein Lieblingsurlaubsland oder ein Ziel, eine Region?
Ja, also ganz klassisch. Also ich bin schon sehr gerne auf Mallorca, weil wir da auch viele Freunde haben und viel Sport machen können. Und es ist natürlich auch logistisch jetzt nicht so ganz kompliziert ist, da immer von A nach B zu fahren oder zu kommen. Und das mag ich schon wirklich sehr gerne. Ansonsten war ich jetzt mit meinen Kindern und meiner Familie auch in Panama noch jetzt über die Jahreswende. Und das war natürlich auch mal wunderschön. Also ich reise schon gerne, aber am häufigsten bin ich dann tatsächlich in Portichol, so heißt das kleine Dörfchen da auf Mallorca.
Klingt schön. Panama übrigens, für mich dann gleich ein Stichwort. Weißt du, welche Profisportart als erste jetzt nach Corona aufgemacht hat, die schon Veranstaltungen hatte? Geister-Events, weißt du das?
Ja, ich würde doch sagen, das waren die Erben von Acatenango.
Sehr gut. Und richtig, Acatenango. Das fiel mir gerade ein bei Panama, weil einer der berühmtesten deutschen Jockeys, Eduardo Pedrosa, der kommt nämlich aus Panama und das ist mir gerade so durch den Kopf gekommen.
Ja, ich hab das jetzt gesehen am Wochenende natürlich. Ich habe mich in der Sportschau warst. Es war ja Hoppegarten, glaube ich auch.
Genau, ja.
Und habe ich gedacht, endlich mal wieder Galoppsport
In der Sportschau.
Ja, und auch mal andere. Es wird jetzt nicht nur über Fußball gesprochen. Also so eine Samstags-Sportschau ist ja völlig okay. Aber ich denke dann auch, wenn jetzt kein Fußball da ist, warum nicht mal breiter, ne, für alle?
Aber ich finde es auch schön. Also ich bin jetzt zufällig auch am Galopprennsport interessiert. Habe mich sehr gefreut, dass das mal wieder so stattgefunden hat. Seit Adi Furla, muss man ja sagen. Also
da waren ja die Pferde noch live im Studio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also
genau, bei der Präsentation Galopper des Jahres. Und das war die erste Publikumswahl im deutschen Fernsehen. Und damals haben 11 Millionen Menschen eine Postkarte geschickt, um ein Pferd zu wählen. Das ist heutzutage natürlich...
Ja, ja. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, war Acatenango im Studio... Und Adi Furla hatte eine Futtertüte in der Hand und Acatenango fraß und irgendwann, der wurde am Halfter natürlich gehalten von Adi Furla, riss Acatenango seinen Hals so ein bisschen nach rechts und Adi Furla war nicht mehr gesehen im Studio und krabbelte dann irgendwie nach 3 Sekunden irgendwie aus irgendeine wieder zurück ins Bild. Wenn ich das war eine herrliche Szene, gibt's leider nicht mehr heutzutage.
Der legendäre Adi Furla. Ich erinnere mich immer an eine Geschichte mit Adi Furla. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du. Da hat er die Sportschau moderiert Und du kennst das als Moderator, der Beitrag lag nicht vor. Also dann hört man das ja manchmal, damals konnte man das ja noch hören. Da gab es die Ohrstöpsel noch nicht, der Beitrag liegt nicht vor. Und dann wollte Adi einen zweiten und einen dritten Beitrag ankündigen. Und jedes Mal kam, der Beitrag liegt nicht vor. Und was hat Adi Furler gemacht? Für mich legendär. Er hat einfach gesagt, dann macht mal, und hat nichts mehr gesagt. Und so hat man ihn dann anderthalb Minuten mindestens da sitzen sehen. Legendär, wunderschöne Erinnerung.
Ich glaube, ihm ist auch mal der Name des Autors des Beitrags nicht eingefallen. Und da hat er doch gesagt, ach, Namen sind Schall und Rauch, macht's ab.
Da hat er recht, da hat er auch recht. Also wir nehmen uns da manchmal zu wichtig. Sag mal, Adi war auch mal Präsident des Verbandes Westdeutscher Sportpresse. Ja. Da war ich Vizepräsident in der Zeit und wir hatten viel Spaß zusammen. Machst du das noch? Bist du noch der Präsident?
Ich bin Präsident, ja, genau. Ich bin natürlich jetzt viel am Telefonieren.
Ja, das sind ja auch Schicksale gerade. Viele Kollegen, freie Kollegen verdienen kein Geld. Das kann man ganz klar so sagen.
Ja, genau. Also bei den Freien ist es ja so, kein Auftrag, kein Honorar. Das ist natürlich dramatisch für die vielen freien Journalisten, egal jetzt, ob es Fotografen sind oder Printjournalisten. Und da haben wir jetzt viel telefoniert in den letzten Tagen und Wochen, weil in dem DFL-Konzept, in dem Hygienekonzept steht ja auch, dass nur 10 Journalisten zugelassen sind bei diesen Spielen plus 3 Fotografen. Ein paar sind gesetzt und dann ist natürlich tatsächlich kein Platz für andere freie Journalisten, also können sie auch da kein Geld verdienen. Wir haben das versucht nochmal in eine andere Richtung zu bringen. Da gibt es jetzt am Anfang, ist es schwer, weil natürlich alle erstmal starten wollen, aber versuchen natürlich, wenn es gut läuft und das alles, wie gesagt, nochmal so funktioniert, wie sich das alle vorstellen, dass dann auch mal ein paar Fotografen auf die Tribünen können und die Freien und wirklich die Leute, die davon abhängig sind, dass sie da in den Stadien sind und ihre Berichte machen können, dass sie dann auch wieder ihre Arbeit tun können und wieder Geld verdienen können. Das ist im Moment meine Hauptaufgabe.
Ja, darüber macht man sich so als normaler Zuhörer und Konsument natürlich wenig Gedanken, nachvollziehbar. Aber ich finde gut, dass ihr da den Kollegen versucht zu helfen. So, letztes Kapitel in unserem kleinen Gespräch. Wir hatten mal zusammen ansatzweise eine Sendung, Mein Stadion, und du hattest immer so ein schönes Fußballtaxi. Da hast du Profis, Trainer, wen auch immer, in ein Taxi geladen und bist mit denen ja so durch die Innenstädte oder wo auch immer lang gefahren. Gab es da irgendeinen, der sich besonders hervorgetan hat mit irgendetwas?
Ja, wir sind ja mal, hatten wir Marco Reus im Taxi und sind von Bittencourt angehalten worden, damals in Dortmund. Der hat so getan, als wäre er die Polizei. Da sind wir durch den Tunnel gefahren und kam dann hinterher mit so einer Kelle raus und hat so getan, als würden wir jetzt kontrolliert und hätten uns verkehrswidrig verhalten. Das war ein netter Scherz. Hat auch sehr gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur als jetzt ist Herr Bittencourt nicht allzu groß, sagen wir es mal so. Und als dann er dann so ans Auto gedackelt kam mit der Kelle, das war schon wirklich ein sehr, sehr lustiges Bild. Und Jürgen Klopp, da waren wir sehr froh, dass wir ihn überhaupt überzeugen konnten, dass er zu uns ins Taxi steigt. Der hat dummerweise auf der ersten Fahrt direkt, weil das Tongerät unter dem Sitz stand, beim Einsteigen hinten, direkt auf die Off-Taste versehentlich mit seinem Fuß gedrückt. Und dann sind wir 20 Minuten durch die Gegend gefahren, um dann festzustellen, es gibt keinen Ton, und mussten das alles nochmal machen. Das war dann zeitlich ein bisschen schwierig und er war auch ein wenig ungehalten, weil er ein bisschen unter Zeitdruck war. Aber es gab schon viele coole Geschichten, da muss ich sagen. Ich glaube, wir haben 80 Taxifahrten gemacht.
Also ist er selber schuld gewesen, wenn er das Ding ausgemacht
hat. Ja, natürlich.
Ich kann mich daran erinnern, war mal was ganz anderes, weil die Fußballer in einer anderen Umgebung waren, eine andere Form des Gesprächs. Also das war schön. Vielleicht gibt es das ja irgendwann irgendwo mal wieder. Sebastian, war nett mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Bielefeld. Liebe Grüße an die Mutter.
Und
ich hoffe, wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Das ist ja der Satz dieser Tage. Bleib gesund.
Ja. Ganz ernst gemeint, ihr auch. Vielen Dank, Uli, und viel Spaß. Ich hoffe, dass Jens Lehmann schon im Stadion ist und du eine Gelegenheit hast, am Wochenende ihn direkt abzugreifen. Mit der Gegenfrage, was verdienen Sie denn heute?
Ja, dann werde ich ihm die Wahrheit sagen und dann wird er sehr traurig sein. Okay, danke schön. Mal schauen, wie das mit Jens läuft. Sebastian, bis die Tage.
Danke, Uli. Ciao.
Ja, das war Sebastian Hellmann. Hat viel Freude gemacht, mit ihm zu sprechen. Schöne Geschichten, auch gerade die Sache aus dem Taxi mit Jürgen Klopp. Bitte, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann gerne bei Facebook oder bei Instagram meldet euch. Da sind wir natürlich auch zu Hause. Morgen gibt es eine neue Ausgabe von Herz, Seele, Ball. Dann natürlich wieder ein bisschen geraffter. Im Moment tue ich mich ein bisschen schwer damit, viele, viele Themen zu finden. Aber ich bin dann froh, wenn hoffentlich am Wochenende wieder die Bundesliga anfängt. So, wir verlassen das Studio für heute, sind morgen wieder für euch da. Und nächste Woche, immer am Mittwoch, gibt es das extra lange Gespräch hier bei Facebook und bei Instagram und natürlich auf allen Stationen, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, tschüss, euer Uli.
Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.